Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.
Wir sind bei Folge Nummer 20. Wer weiß, wer heute im Podcast zu Gast ist, hat in der letzten Folge wirklich gut aufgepasst. Es jagt ja ein Stargast den nächsten und es geht immer wieder um spannende Themen. Und da ich immer wieder auch sehr abwechslungsreiche Gäste habe, bleiben die Themen auch sehr abwechslungsreich.
Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Juliane Wirwoll. Ja, der Name hat sich geändert, der Mensch aber nicht. Vielseitigkeitsreiterin und Journalistin, nehme euch seit 2020 mit hinter die Kulissen unseres Sports zu Turnieren, Championaten und spannenden Gesprächen mit den besten Reitern der Welt.
In der heutigen Folge hören wir quasi eine Kollegin von mir, Michelle Buchholz aka Momo Equestrian. Ihr werdet sie bestimmt alle kennen. Sie hat über 135.000 Follower bei Instagram, über 80.000 bei YouTube und wir kennen sie ja als Springreiterin. Über was sprechen wir also hier in meinem Vielseitigkeitspodcast? Denn ich bin ja nicht nur daran interessiert, wie sie das eigentlich alles mit Social Media und ihrem eigenen Hof managt, sondern ich habe immer mal wieder auch durchblitzen sehen, dass sie ursprünglich mal Vielseitigkeit geritten ist und das auch nicht ganz unerfolgreich als Ponyreiterin bis zu den Europameisterschaften. Aber warum dann die letzten 10 Jahre so gut wie gar nicht mehr? Na, dem Thema wollte ich doch mal auf den Grund gehen und das hört ihr heute alles ausführlichst in dieser Podcast-Folge. Momo ist ja schon lange bei Stübben und deswegen bin ich umso happy, dass diese Folge von Stübben unterstützt wird. Und Stübben hat ja nicht nur Sättel und Trensen, sondern mittlerweile auch ein erweitertes Sortiment mit beispielsweise tollen Geländegamaschen. Gerade im Gelände ist Beinschutz kein Nice-to-have, sondern eine echte Sicherheitsfrage. Und die Stübben Evolution Hybrid Cross-Country-Gamaschen kombinieren maximalen Schutz mit echter Bewegungsfreiheit. Der integrierte XRD-Schaum, ja, so professionell ist es hier, ein Material, das auch in Kontaktsportarten wie Football verwendet wird, absorbiert bis zu 90% der Aufprallenergie. Gleichzeitig sind die Gamaschen mit nur 285 Gramm angenehm leicht und durch das etwas kürzere anatomische Design so geschnitten, dass das Fesselgelenk sich sehr natürlich bewegen kann. Kein steifes Brett ums Bein, das kennt man ja manchmal bei Geländegamaschen, kein Verrutschen, sondern eine wirklich rutschfeste Passform, gute Luftzirkulation und dreifacher Klett für Stabilität. Also nichts mehr mit Panzerband drumrum. Wenn ihr also Geländegamaschen sucht, die Schutz und Flexibilität verbinden, schaut euch diese Geländegamaschen von Stübben unbedingt mal an. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
Ja, Momo, du sitzt ja gar nicht auf dem Pferd. Erstmal herzlich willkommen im Podcast.
Hallo. Nein, ich habe mir extra Zeit für dich in einem ruhigen Raum genommen, weil ich glaube, draußen wäre sonst ein bisschen abenteuerlich.
Ja, das glaube ich auch. Die meisten hier werden dich kennen, also bei Instagram und YouTube hast du ja eine riesige Fanbase, aber vielleicht kannst du trotzdem mal kurz so die Hard Facts nennen. Also wer bist du, was machst du, wo bist du beheimatet?
Ich bin Michael Buchholz, aber ihr dürft mich gerne alle unter Momo im Kopf abspeichern. Das bin ich schon seit der ersten Klasse mit dem Spitznamen und da fühle ich mich auch völlig wohl, deswegen auch Momo Equestrian. Unsere ganzen Kanalnamen irgendwie daraus entstanden. Und ja, ich bin Berufsreiterin, mache auch gerade meinen Pferdewirtschaftsmeister und habe mit meinem Mann Alex gemeinsam eine eigene Reitanlage im wunderschönen Harz in Ballenstedt.
Sehr gut. Die meisten kennen dich als Springreiterin, aber deine Wurzeln liegen ja in der Vielseitigkeit, richtig?
Und meine Zukunft auch. Also ich bin ja in der Vielseitigkeit groß geworden, mehr oder weniger einfach aus einem Zufall heraus, weil ich so Reitstunden zu meinem 6. Geburtstag geschenkt bekommen habe, eben in einem Vielseitigkeitsstall, wie sich ja dann erst herausstellte. Also da hatte ja keine Ahnung von, wo die Reise da irgendwie sportlich hingehen wird. Dass es überhaupt sportlich irgendwo hingehen wird, war auch mit den Reitstunden absolut gar nicht absehbar. Aber war schon immer nur mit Pferdespielzeug unterwegs als kleines Mädchen. Barbie-Puppen oder so gab es nicht, immer nur Schleichpferde und Co. Und deswegen war dann eben doch der Anreiz da, das mal auszuprobieren. Und dann bin ich eben sehr schnell dabei geblieben und bin dann eben durch Zufall auch in einem Leistungsstützpunkt Vielseitigkeit bei uns da in der Pony-Vielseitigkeit in Sachsen gelandet. Und ja, so war die Reise so ein bisschen vorbestimmt.
Erinnerst du dich noch an so einen Moment, wo du dachtest, boah, das ist es, da habe ich richtig Bock drauf?
Also ich war von Anfang an so ganz oder gar nicht. Also für mich kam es eben nicht in Frage, irgendwie einmal die Woche nur so ein bisschen Abteilungsreiten zu machen, sondern ich habe gesagt, ich will das richtig lernen und ich will mich da richtig dahinter klemmen, war das schon sehr früh sehr ehrgeizig, weil ich genau diesen positiven Anreiz mit den Pferden zu lernen einfach ganz toll fand. Und da ist natürlich die Vielseitigkeit, weil man ja so viele Sachen gleichzeitig lernt in den unterschiedlichen Disziplinen, nicht nur die Königsklasse, was das Reiten, sondern auch was das Lernen betrifft.
Also das hat dich am meisten fasziniert, dieses Lernen oder auch ein bisschen Adrenalin im Gelände?
Ja, absolut. Also so dieses gemeinsam mit dem Pferd in verschiedenen Situationen zusammenwachsen und sich daraus weiterentwickeln. Ich glaube, das war schon früh auch mein Anreiz gewesen, weil ich schon sehr früh sehr unterschiedliche, viele Ponys geritten bin von meinem Trainer dann. Und da hat man natürlich ganz viele verschiedene Facetten auch kennengelernt.
Ich habe ja schon ein paar Throwbacks gesehen, wie man das so schön nennt, vom gescheckten Pony. Aber das war ja schon ein richtiges Championat. Also wie war denn der Weg dahin? Ich meine, man reitet ja nicht als Sechsjähriger gleich ein Championat.
Also ich bin meine erste E-Vielseitigkeit mit 8 geritten. Ich hatte dann sehr schnell so immer eine feste, ich sag mal, Reitbeteiligung. Also ich hatte nie eigene Ponys. Das war finanziell gar nicht möglich für meine Familie. Aber mein Trainer hat eben früh auch mein Potenzial gesehen und gefördert. Und deswegen hatte ich immer so eine feste Reitbeteiligung. Die sind dann immer noch mal so ein bisschen klassischen Unterricht mitgelaufen. Einmal die Woche so ein bisschen Longe, aber so, das war eben mein festes Pony. Und dazu dann auch schnell mit 11 auch schon das erste junge Pony jedes Jahr fürs Bundeschampionat mit dazu. Und so hat sich das dann eben auch schnell entwickelt. Also ich bin mit 11 dann das erste Mal Bundeschampionat geritten. Und so ging das dann Jahr für Jahr weiter.
Du redest immer von dem Trainer. Also das ist ja mit Sicherheit auch jemand, der dich da viel geprägt hat. Wer war denn das?
Gunter Schöniger, beziehungsweise dann ja natürlich auch die ganze Familie der Fohlenhof Schöniger, die mich wie, sag ich mal, noch eine zusätzliche Tochter damals auch mit aufgenommen und gefördert haben. Weil ohne das wäre es ja auch gar nicht möglich gewesen, muss man auch sagen. Also von meiner Familie aus, meine Mama auch schon immer pferdebegeistert gewesen, schon als Mädchen, aber meine Oma immer sehr, sehr ängstlich gewesen. Deswegen war das für meine Mama nie eine Option, irgendwie mehr zu reiten. Mal so verstohlenst auf dem Bauernhof, aber mehr eben nicht. Aber durch mich kam dann so ein bisschen dieses Pferdefieber in die Familie auch, die das immer komplett unterstützt haben. Aber eigene Pferde und so weiter wären halt nicht möglich gewesen. Aber durch dieses Zusammenspiel, dass ich mir eben auch den Allerwertesten immer aufgerissen habe, um das gut zu machen, habe ich dann natürlich auch die Möglichkeiten von meinem Trainer bekommen.
Und wie sah denn so dieser Alltag aus? Also ich meine, ich bin ja selber auch früh geritten, aber so mit Schule und Turnieren, wie viel war Stress, wie viel war Spaß wirklich? Also kannst du das einordnen?
Also als Stress habe ich es nie empfunden. Ich hatte aber das Glück, dass mir die Schule sehr leicht fiel. Also ich habe immer die Auflage von meiner Mama bekommen, wenn die Schule klappt, dann kann ich auch den Leistungssport so früh in der Form machen. Und dadurch war das eben immer für mich schon gesetzt. Mir fiel es leicht. Ich musste nicht viel zusätzlich lernen. Ich habe eben wirklich sehr viel aus dem Unterricht schon mitgenommen. Und die Autofahrten zu den Turnieren wurden dann eben genutzt, um für die Klausuren zu lernen, um die Hausaufgaben alles nachzuholen. Dadurch, dass meine schulischen Leistungen immer sehr gut waren, haben auch meine Lehrer dann nie irgendwie quer geschossen und gesagt, nee, du darfst nicht frei haben. Das war immer ganz selbstverständlich, weil ich eben abgeliefert habe. Das hat es natürlich sehr leicht gemacht. Also sonst wäre es auch schwieriger geworden, aber sonst wäre der Sport eben auch in der Form, in der Intensität gar nicht ausgeübt worden. Ja, und dann ging es eben nach der Schule immer bei uns in der Familie in den Laden. Wir haben ein Elektrogeschäft im Ort und da schnell Mittagessen. Und dann hat mich ja meistens mein Onkel zwischendurch einfach schnell rübergefahren in den Stall. So eine Viertelstunde mussten wir fahren. Und dann wurde ich abends wieder abgeholt. Und in der Zeit bin ich weiter geritten und habe mein Ding gemacht. Also war da auch sehr schnell selbstständig unterwegs, weil es musste halt funktionieren. Meine Mom konnte sich ja jetzt auch nicht jeden Tag, den ganzen Nachmittag irgendwie aus dem Geschäft rausnehmen. Ja. Aber dadurch bist du ja auch sehr schnell verantwortlich für alles gewesen, geworden und bist daran gewachsen.
Gab es denn ein Pony, was dich besonders geprägt hat?
Also in allererster Linie natürlich, was du vorhin auch schon angesprochen hast, das Checkpony, der Tobi. Aber davor gab es noch einen anderen, der da auch ganz doll mit reinzählt. Und das war meine erste feste Reitbeteiligung. Das war ein kleiner Rapphengst, weil ich war irgendwie schon sehr früh die Hengstreiterin bei uns. Also ich habe auf Hengsten so das Reiten gelernt, witzigerweise, auf den Deckponys. Und der hat mich bis zum Nachwuchschampionat dann getragen. Also das war so der richtige erste Schritt in den Sport auch rein. So ganz klassisch von, ich bin jede Springstunde runtergeflogen, weil ich den auch übernommen habe, wo gar nichts funktioniert hat. So über die ersten Geländeprüfungen, so mit 8, die ersten Vielseitigkeiten, goldene Schärpe, dann eben Richtung Nachwuchschampionat. Also so dieser klassische Juniorenweg, der dann da begonnen hat. Und da dann bin ich da einfach nur größentechnisch ja auch, also ich bin ja immer noch klein, aber trotzdem, das war, was hatte der, keine Ahnung, 1,37, also ich glaube nicht, dass er 1,40 hatte, das ist jetzt schwer einzuschätzen, aber war halt so ein Welschpony, da war halt auch nicht viel Größe dazu. Dann ging er wieder in die nächste Generation als Lehrmeister und ich habe dann eben Tobi dazu bekommen und habe dann natürlich auch wieder mit dem erstmal ordentlich ackern müssen. Also das war auch nicht draufsetzen und losreiten. Ich habe da nicht selten 2 Stunden Dressur geritten zu Hause, bis der mal losgelassen hat. Also das waren immer so die brettigen, starken Ponys, die ich hatte, die ich dann aber so gearbeitet habe, dass die dann so feinrittig waren, dass es halt von außen keiner mehr gesehen hat. Also da ist schon sehr, sehr viel Arbeit reingeflossen, dass das dann so war. Aber mit ihm ging es ja dann bis zur Europameisterschaft auch nach oben und das war natürlich gigantisch.
Erzähl mal kurz noch Europameisterschaft. Also ich meine, das muss ja ein krasses Erlebnis gewesen sein. Wie alt warst du da?
14. Boah. Also das war schon vor allem deswegen eine Sensation, weil ich auch die erste aus Sachsen war, die so einen Karriereschritt dann gemacht hat in der Richtung. Und das war natürlich für alle krass. Also keiner wusste ja auch, worauf man sich einlässt. So, ne? Mhm. Mein erstes Bundeschampionat, da fing es auch schon an mit 11. Da sind wir sehr blauäugig alle rangegangen. Und dann stehst du so da, gehst das Gelände ab und denkst du so, holla.
Wo soll ich denn jetzt rüber?
Also ähnlich war das ja auch bei der Europameisterschaft. Da wurdest du ja natürlich schon viel besser so dann vom Bundestrainer und so, ja, dahin auch trainiert und ausgebildet. Aber du konntest dir das ja nicht vorstellen, was alles auch so darum dazu gehört. Ne? Und das war ja jetzt dann eben auch in England. Da gehört ja auch noch ein bisschen mehr Aufwand dazu. Das ist ja nicht mal eben ins Nachbarland fahren, so über die Grenze irgendwie nach Streckom oder so, sondern das ist ja gleich auch eine größere Reise. Und da gehört ja schon einiges dazu. Camping und so ging das dann halt auch richtig los. Da hat mein Onkel extra auch noch mit meiner Mama einen Bus organisiert, ne? So ein T5, dass wir das eben auch alles machen konnten. Und mein Onkel ist dann mitgefahren und haben das alles so zusammen als Familie erlebt. Und das war schon so aufregend. Auch diese ganze Atmosphäre drumherum, ne? So mit Eröffnungsfeier und so, das kennt man ja als kleiner Zwerg nicht. So, ne? Mit der ganzen, so die alle Nationen dann da und du bist eigentlich total erschlagen und nimmst es gar nicht so wahr. Du findest es einfach nur krass. Aber es war natürlich auch, ich meine, du kennst es aus der Vielseitigkeit, ein so familiäres Zusammenhalten unter allen, was ich einfach ja auch in der Vielseitigkeit jetzt vor allem im Vergleich zu den anderen Disziplinen so schätze, weil jeder weiß, wie hart es ist und wie viel dazugehört, wirklich an einem Event alles auf den Punkt zu haben und dass eine Kleinigkeit immer entscheidend sein kann und jeder unterstützt sich da so krass und daraus sind natürlich dann auch tolle Freundschaften entstanden und das war schon crazy. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass Tobi, mein Pony damals, alles andere als leichtrittig war, als ich den bekommen habe. Aber ich habe da eben mir so einen Hintern aufgerissen. Ich habe da die beste deutsche Dressur geritten in der Prüfung. Ich war dann 4. nach der Dressur, hatte dann nur im Gelände leider echt ein bisschen Pech gehabt. Der wurde, was wir aber erst im Ziel gemerkt haben, ich habe auf der Strecke gemerkt, oh, irgendwie, na, der zieht nicht so. Also du hast aber gemerkt, der will, aber der kann nicht so richtig. Das war ganz komisch und das war gar nicht seine Art. Da haben wir dann aber gemerkt, dass der von, keine Ahnung, halt irgendeinem Viehzeug so gestochen wurde an der Nase und der hat halt wirklich nicht richtig gut Luft bekommen.
Ach,
und
krass.
So, ja, geil, ne? Das immer wieder an dem Punkt. So eine Sache, die einfach richtig schief gegangen ist, die halt blöd gelaufen war. Aber dann wieder die einzige deutsche Nullrunde, glaube ich, sogar im Springen gedreht, wo ich sage, okay, also wäre das Gelände anders gelaufen, wäre ich halt Einzel-Europameisterin gewesen. Das war sehr ärgerlich, aber so ist das Leben eben. Und so war es dann trotzdem noch die Team-Silbermedaille am Ende, was ja auch mega krass
war. Ja, crazy. Mein Gott, was für ein krasses Erlebnis. Wie ging das denn danach weiter?
Nach Tobi, meinst du?
Ja, nach der Euro. Also du warst da 14. Jetzt sind wir ja schon ein paar Jahre älter.
Also direkt danach war es auch so ein bisschen Pech leider im Folgejahr gewesen. Ich war quasi schon gesetzt wieder für das nächste Jahr. Wenn da jetzt, naja, nichts dazwischen gekommen wäre, es kam leider was dazwischen. Der hat sich leider so einen kleinen leichten Sehnenschaden zugezogen. Und dadurch war dann das Euro-Jahr eben gelaufen. Aber ich bin ja im Dezember geboren. Das heißt, theoretisch war das ja dann schon 16 und es war ja mein letztes Pottenjahr. Deswegen war das dann halt leider raus gewesen. Und dann war auch gezwungenermaßen relativ schnell spontan der Umstieg aufs Großpferd. Auch da hatte ich dann das Glück, ich bin immer schon die Großpferde auch parallel von meinem Trainer und so mitgeritten. Deswegen war das jetzt kein krasser Cut, aber es war dann natürlich auf dem Turnier einmal schnell, okay, wir müssen jetzt hier einmal auf die nächste Stufe und zack, hier ging genauso weiter wie mit den Ponys. Ne? Hier hast du ein festes Großpferd, mach was draus. Und da ging es dann eben weiter. Es war eine Trakehnerstute, Annabelle hieß sie. Die war alles andere als vorsichtig am Sprung. Leider ihr Mann.
Ich will jetzt nicht sagen, ist manchmal bei den Trakehnern so, aber habe ich ja nicht gesagt.
Also auch nur vom Gangwerk her. Es war wirklich eine typische Trakehnerstute. Aber also wie gesagt, springen manchmal wirklich eine Katastrophe. Da warst du auch wirklich am Ende mit deinem Latein. Da war dann extra noch ein externer Springtrainer. Puh, ja, okay, es wurde vielleicht manchmal ein bisschen besser, aber mein Highlight war, dass ich 8 Stangen hatte, nicht 8 Fehler, sondern 8 Was? Stangen in einer VL und durfte dann logischerweise nicht mehr ins Gelände starten. Das musste erstmal schaffen. Und wenn du die Runden anguckst, das war ja nicht scheiße rangekommen, keine blöden Distanzen, einfach halt nur die Beine hängen lassen. Und das war so, ja, okay, cool. Die konnte auch mal mit einer Stange durchspringen, wenn du einen guten Tag hattest. Im Gelände war die aber eine absolute Maschine. Also da war sie jetzt auch, ne? Die war mal hier an der Kiste, mal da an der Kiste, so ein bisschen angedotzt. Du wusstest immer, wo ich bin. Aber die war halt brutal sicher dann geworden. Also keiner hat auch gedacht, ich bin die, wenn man jetzt so nach dem neuen System denkt, bis 3 Sterne geritten. Und da hatte keiner gedacht, dass die mal so viel Potenzial hat und das läuft und das springt. Aber wir, gerade so an technischen Sachen und egal, was das für Gräben oder sonstige Konstellationen waren, die war da halt wirklich, wirklich sicher. Und da konntest du dann eben auch wieder ein bisschen gut machen in den Geländerunden.
Ja, klar. Und ist das dann auch, ich meine, dann warst du ja Junior und da muss man, also nach dem neuen System sind, glaube ich, die Championate auf 2-Sterne-Level. War das aber wahrscheinlich keine Option wegen dem Springen, ne?
Ja, da waren die Ergebnisse einfach nicht so gut. Also die ist immer auch eine wirklich dann korrekte Dressur durchgelaufen. Aber ich meine, du kennst das selber mit den Dressurnoten, da steckt man manchmal nicht so drin. Und das war halt kein Pferd, wo du so hingeguckt hast, ne? Die so reinkam und dachtest so, ah, ja, schön. Ne? Die war halt einfach so solide und die ist immer so ein bisschen untergegangen. Also die hat nie schlechte Dressuren oder schlechte Ergebnisse, aber es war halt immer so Mittelfeld. Es war halt jetzt herausragend. Gelände war immer wirklich tipptopp. Und da bin ich auch, ich bin da so Landesmeisterin, auch mit der dann bei den Großpferden und so geworden. Aber so für die ganz oberste Klasse war die dann einfach zu ungenau, sag ich mal.
Wann kam denn, ich sag mal in Anführungszeichen, dieser Bruch zum Springsport?
Ja, das war eigentlich umzugsbedingt dann. Also ich hatte mein Abi dann eben fertig und es war klar, dass ich nicht dort studieren kann, weil da gab es halt auch nichts. Einfach keine Möglichkeit. Das heißt, es war klar, dass ich eben umziehen muss. Und es waren ja eben nie meine Pferde. Dementsprechend war das so ein gezwungener Neuanfang. Und da bin ich ja dann eben zu Alex gezogen. Wir haben uns ja in der Schulzeit kennengelernt. Und dann hat sich das ergeben, dass ich eben sein ehemaliges Springpferd übernommen habe. Also Lumpi war da, ich glaube, 7-jährig, als ich ihn übernommen habe. 7 oder Anfang 8, irgendwie so. Und bin dann da eben ins Springen so reingeschlittert. Und hatte dann erstmal einfach kein Vielseitigkeitspferd zum Weiterreiten. Also ich habe mir zwar meinen eigenen ersten dann damals quasi so zum Abi gekauft oder den dann auch geschenkt bekommen, den Rusty, weil der hat total Potenzial in alle Richtungen, super Bewegungen gehabt, Freispringen bis in den Himmel. Nur die Nerven haben dann leider nicht mitgespielt, wegen vor allem 2 Verletzungspausen, also sehr langen Verletzungspausen, muss man sagen. Der hat sich, nachdem ich ihn einen Monat hatte, einen Haarriss zugezogen, weil er blöd bei einer Stute im Weg stand auf der Weide. So, dann kannst du dir vorstellen, wie lange das auskurieren musste. Und bei so einem schon etwas charakterstarken, kribbeligen Pferd mit Boxenruhe hinterlässt das halt leider einfach ein paar Narben. Und dann alles wieder antrainiert. Dann kam ein Sehnenschaden, den er sich auch blöd im Training zugezogen hat, weil er da einmal, naja, ein bisschen durchgegangen ist. Und dann so eine Kante einmal so runtergeschrappt ist. Es sind so dumme Sachen passiert, dann wieder ausgeheilt, antrainiert. Dann stand er bei der gleichen Stute wieder im Weg, hat sich am vorne Haares zugezogen. Also das war einfach, das Schicksal hat es nicht gut gemeint mit dem Pferd und mit uns. Und dementsprechend war ich dann halt einfach aus der Vielseitigkeit an der Stelle erstmal raus und habe gesagt, okay, dann konzentrieren wir uns jetzt mal aufs Springen und gucken da mal, wo die Reise so hingeht.
Aber jetzt lumpi mal auf dem Geländeplatz reiten. Wollte Alex das nicht oder hast du auch gedacht, Bonnie, das kommt auf gar keinen Fall in Frage?
Habe ich tatsächlich mal im Training, aber nur so aus Spaß. Aber der war halt gar kein Geländepferd. Also so mit Wasser und so, also da war der gar nicht. Der ist so Baumstämme und so brav gesprungen, ja, aber gar nicht, nee.
Ja. Hast du denn aus der Vielseitigkeit Dinge mitgenommen, die dir heute im Springen helfen?
Vor allem dieser große Dressurfokus ist das, was ich komplett verinnerlicht habe. Also mein ganzes Training in der Kindheit und Jugend war ja sehr dressurlastig. Du kennst es ja selber. Also es gab einmal in der Woche Springtraining und sonst jeden Tag Dressur. Ja, wenn es dann zugelassen hat, war nochmal nach der Dressurstunde, zack, umsatteln, Gamaschen ran und hoch ins Gelände nochmal geritten und ein paar Sprünge gemacht. Aber so pures Geländetraining gab es selten. Das waren dann eher wirklich so Trainingstage, wo wir mal ein paar, zwei, drei Pferde nacheinander geritten sind. Aber ansonsten war halt Dressurreiten. Ach komm, wir machen noch ein paar Geländesprünge hinterher. Also dieser Dressurfokus war natürlich sehr krass, weil die Dressur auch erstmal das erste entscheidende Kriterium in der Vielseitigkeit ist. Mit einer scheiß Dressur brauchst du gefühlt nicht weiterreiten, weil dann kommst du einfach nicht weiter vor. Und deswegen so dieses exakte Reiten und dieses gute Reiten und das ja dann auch übertragen aufs Springen und aufs Geländer. Also es ging ja nicht nur darum, null zu reiten, sondern es ging ja immer darum, gut, schön null zu reiten.
Ja.
Das ist natürlich was mir für die ganze Ausbildung von den Pferden immer noch sehr am Herzen liegt.
Jetzt bist du ja bestimmt, bist du so 10 Jahre kein Busch geritten?
Also ich hatte zwischendurch immer mal so ein, zwei Pferdchen, wo ich mal ein Geländetraining und so gemacht habe, aber es hat sich halt einfach nie gelohnt, mehr zu machen. Also da musste ich dann halt auch ein bisschen vernünftig sein. Ich hatte zwar immer mal Pferde, wo du gesagt hast, oh, die gehen, oder die sind dann auch jetzt später zum Beispiel unter anderen Reitern wirklich in diese Vielseitigkeit gegangen, weil ich schon gemerkt habe, ey, die fühlen sich da total wohl, die haben das Geländetraining total super gemacht, aber ich kann es gerade logistisch vor allem nicht leisten. Ich kann nicht für ein Pferd so viel Aufwand betreiben, weil da bin ich wieder an dem Punkt, dann will ich es richtig machen und nicht nur mal eben. Und da gehört halt ein bisschen mehr dazu. Dann für ein Pferd und du hast aber noch 10 Springpferde zu Hause, dann irgendwie einen kompletten Turnierplan ums Gelände rumzustricken, funktioniert einfach nicht. Da musste ich einfach leider ein bisschen mein Herz zurückstecken, ein bisschen vernünftig sein und auf meinen Kopf hören. Aber letztes Jahr hat sich das halt ein bisschen geändert, weil ich definitiv mit die Lava, mit meinem eigenen Hengst, da kann ich machen, was ich will. So nach dem Motto, ne, da bin ich keinem was schuldig, da kann ich einfach ausprobieren. Da gesagt habe, ich will und ich glaube, dass er sich im Busch einfach total wohlfühlt, weil der super clever ist. Der hat von Anfang an schon alles so spielerisch schnell gelernt und trotz seiner Größe das immer so schlau sortiert bekommen auch. Ich glaube, der fühlt sich da echt wohl und das ist für den eine super Aufgabe. Und dann hatte ich halt glücklicherweise mehrere Pferde letztes Jahr, wo ich gesagt habe, ey, ich glaube, das ist die richtige Richtung. Komm, wir packen die mal ein und fahren mal zu einem Geländeplatz und schauen einfach mal. Und jetzt habe ich ja meinen Meister angefangen. Jetzt muss ich sogar Gelände reiten, weil ich das in meinem Projektplan hier niedergeschrieben habe. Da freue ich mich sehr drauf. Also ich habe mindestens 2 Pferde dieses Jahr dafür, vielleicht sogar 3, dass die auch ein bisschen noch langfristig bei mir bleibt. Ja, schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Also es hat dir ein bisschen gefehlt. Ich merke das in deinem Ausdruck. Was hat dir gefehlt?
Also ich glaube, jeder, der schon mal Busch geritten ist, kann das nachvollziehen. Wer noch nicht Busch geritten ist, kann das, glaube ich, nicht nachvollziehen, dass man so mit Herzblut da dabei ist. Also ich habe auch nie in den ganzen Jahren so einen großen Preis von, keine Ahnung, so im Springreiten bei Clip My Horse Live geguckt. Ne? Also wenn ich vor Ort war, ja, okay, dann habe ich das geschaut. Aber ich habe nie bewusst irgendwie mir ein Event noch mal zu Hause hier Sonntagnachmittag reingezogen. Aber immer, ob das Badminton, ob das Kentucky, ob das Lumülen ist, habe ich hier gesessen, mich den Nachmittag bei Alex abgemeldet, habe mich jetzt mit Laptop gesagt, ich gucke jetzt Gelände. Ne? Also das war halt immer gesetzt, weil du fühlst so krass mit denen mit, weil du weißt, was dazugehört und du weißt, wie sich das anfühlt. Du hast viel mehr, wie du es vorhin auch mit Adrenalin beschrieben hast, du hast viel mehr positive Anspannung und so viel, was so zusammenkommt mit dem Pferd gemeinsam. Und was ich beim Geländereiten halt so schön finde, das Pferd hat ja vor allem auch so viel Eigenverantwortung, dass es mit reinbringt. Also ist ja nochmal viel mehr als im Springen. Die Pferde denken mit, die Pferde retten auch mal eine Situation, die halt mal ein bisschen schwieriger sein kann. Ist ganz normal, wir Buschreiter wissen das. Aber wenn du ein gutes Pferd hast und diese gute Partnerschaft dann eben da durchgaloppiert und das Ding rockt, das ist was ganz anderes. Da sitzt du ja schon mit Herzklopfen am Laptop und denkst dir so, ja, du fühlst mit. Und so dann, keine Ahnung, zum Beispiel Christoph Wahler mit seinem blöden Sturz da an diesem kleinen Graben, wo du sagst, hey, das ist so viel Pech, das ist so geil, ja, dahin.
Und das ist halt einem so leid.
Du fühlst es einfach. Und das, also so eine Stange fällt halt schnell mal, das ist ja normal, weißt du? Also weiß ich nicht, das ist einfach ein ganz anderes Herzblut, was da mitschlägt.
Ja, ich muss auch sagen, also ich bin ja auch mal eine Saison nur Springen geritten, nicht so hoch wie du, also nur national und das M-Springen. Aber ich dachte so, okay, springen und dann 60 Sekunden und dann ist rum und dann ist die Stange halt entweder gefallen oder nicht. Aber ich kann mich ja jetzt gar nicht mehr verbessern und ich kann irgendwie, es ist so kurz und schmerzlos, aber es hat mir auch echt was gefehlt. Da hatte ich aber auch tatsächlich nicht das richtige Pferd dafür. Jetzt warst du ja, hast du eben schon gesagt, die Lavar, dein eigener, auf den ersten Geländeturnieren. Wie war das Gefühl wieder so mit ihm? Das war ja auch Geländepferde, glaube ich, ne?
Genau, ich bin erstmal ganz verstohlen nach Sachsen gefahren, weil, also da bin ich auch bekloppt, ne? Da bin ich, habe ich vorhin gesagt, logistisch ist das totaler Quatsch für ein Pferd. Und dann bin ich da 3 Stunden für eine Geländepferde hingefahren mit einem Pferd. Aber das war halt wirklich für mein Herz. Das musste einfach sein. Und das war ja auch so ein bisschen in meine alte Heimat, so von der Region her. Und es war ja auch ein bisschen komisch, muss ich sagen, so nach den ganzen Jahren die Leute wiederzusehen. Dachtest du, ja, wie reagieren die jetzt oder so? Und das war einfach wie nach Hause kommen. Es war so schön, weil du wurdest direkt wieder aufgenommen. Und dann haben die mich angesprochen, oh, ist voll cool, dass du jetzt wieder mit Gelände reitest und du hast voll gefehlt. Und du hieß es so, ah, oh, ne? Also das sagt auch, bring auf rechts Platz keiner. Ach, schön, dass du wieder da bist.
Ist einfach. Nee, das glaube ich. Und hat sich da was verändert?
Nee, es war genauso wie damals und das war so schön. Also bin ja auch da eben nach Seelitz gefahren. Das ist halt keine Geländestrecke, wo du schön galoppieren kannst, ne? Das ist alles so ein bisschen enger und so, aber ich hatte jetzt auch nicht so viel Auswahl gehabt, terminlich, dass ich mir das großartig raussuchen konnte, wo ich hinfahre. Aber ich wusste ja, wie die Strecke ist. Und ich wusste ja, das ist ja schon damals seit 10 Jahren nicht anders gewesen. Dann wird es ja jetzt auch nicht maßgeblich anders sein. Das heißt, du hast ja schon im Kopf, wie was ablaufen wird. Und so war es halt auch. Also das finde ich nochmal beim Geländereiten. Du hast ja viel schneller so ein Gefühl auch für die verschiedenen Strecken und weißt auch so ein bisschen, welche Strecken sind vielleicht für welches Pferd dann auch geeignet. Das wird für mich dieses Jahr jetzt auch eine kleine neue Herausforderung sein, weil ich ja teilweise neue Strecken anfahre. Hier in der Region kenne ich ja jetzt noch nicht so viel. Man kennt ja von früher, also keine Ahnung, Holzerode oder so, das sind wir früher schon gefahren. Aber trotzdem jetzt neue Strecken, neue Herausforderungen und da werde ich mich auch im Vorfeld ein bisschen schlau machen, welche Strecke dann gut für welches Pferd vielleicht auch passen kann. Und darauf freue ich mich aber sehr.
Eben ja schon angesprochen, dass du dieses Jahr mehr als den einen hast, um Gelände zu reiten. Ist das auch so ein bisschen der Plan, das Konzept dann bei dir auch so ein bisschen um Geländepferde oder Gelände generell zu erweitern?
Also ein Traum wäre es auf jeden Fall. Dann müsste man auch schauen, wie man das vom Training her dann gestaltet. Also wir haben ja einige so kleinere Geländestrecken in der direkten Umgebung, die du so in 20 Minuten, eine halbe Stunde gut mal anfahren kannst, um einfach mal so ein bisschen loszufahren. Ich habe mir tatsächlich auch schon die ersten eigenen Geländesprünge vielleicht rausgesucht, die ich mir hier einfach so portabel auf dem Platz auch individuell aufbaubar sind. Aber jetzt natürlich vor allem für dieses Jahr so für den Fokus, für Amino Richtung Bundeschampionat 5-Jährige, für die Lavar vielleicht Richtung Bundeschampionat Quali 6-Jährige, dass ich da einfach auch zu Hause so ein bisschen Techniktraining und so machen kann, dass du darauf nicht woanders angewiesen bist. Aber so zum Galoppieren und große Strecken müsste man dann immer ein bisschen wegfahren. Aber wenn du mehrere Pferde hast, funktioniert es ja dann auch wieder. Ist immer wieder so bei der Logistik. Also dann kannst du einfach 3 aufladen und losfahren.
Das stimmt. Also ich finde Konditionstraining super wichtig. Aber ich sag mal, die modernen Pferde, die auch ein Ticken blütig sind, so bis VA, VL, so richtig viel galoppieren musst du da jetzt halt auch nicht.
Nee, also mit galoppieren meinte ich eher so ein bisschen größere Geländestrecken dann auch galoppieren.
Ach so, ja, ja.
Plus galoppieren, also so Konditionstraining, das ist halt bei uns auch cool. Wir haben hier wirklich ein großes Ausreitgelände mit ganz vielen geraden Strecken, die immer auch einen Grünstreifen haben. Also das heißt, du kannst halt wirklich immer auch mal so einen halben Kilometer geradeaus traben, geradeaus galoppieren. Das ist hier auf jeden Fall alles gegeben, auch so kleinere Kletterstrecken, ein bisschen hoch runter kraxeln. Also so drumherum, das Gesamtkonzept ist auf jeden Fall schon machbar dafür.
Du hast dir schon ein paar Gedanken gemacht, sehr gut. Jetzt bist du ja nicht nur Reiterin, Trainerin, Ausbilderin, sondern eben auch bei Instagram und YouTube super aktiv. Wie kam es denn eigentlich zu Momos Equestrian?
Das war gar nicht mein Plan, also überhaupt gar nicht meine Welt auch gewesen früher. Das ist alles auf Alex Mist gewachsen, sage ich immer, weil ich habe das selbst nie privat schon mal genutzt. Also ich hatte nie, also ihr hattest ein Facebook-Profil, das war's. Ich hatte kein Instagram, ich habe keine YouTube-Videos geguckt. Das war ja damals dann schon mit den ersten Pferde-Influencern, die so ihre Musikvideos und keine Ahnung so ganz früher da gemacht haben. Das war halt gar nicht meine Welt, weil ich komme ja schon sehr früh aus diesem sportlichen Charakter raus und das war ja eine ganz andere Welt. Also das heißt ja nicht, dass das eine schlechte Welt war, aber es war für mich eine komplett andere, in der ich mich überhaupt nicht gesehen habe. Da ging es ja viel um Outfits, um tolle Aufnahmen im Sonnenlicht. Das war ich ja gar nicht. Also ich habe ja die Reitstiefel aus der dritten Generation, die mit dem Pony weitergegeben wurden, so gefühlt, ne, getragen und so. Das war ja alles sehr praktisch und pragmatisch und jetzt halt nicht die neueste Kollektion, um schick auszusehen. Das gab es nicht und deswegen dachte ich ja, also passe ich ja gar nicht rein. Und dann bin ich ja aber so in das Springlager abgerutscht und wollte da ja auch die schönen großen internationalen Turniere gerne reiten. Und das ist ja im Springen nochmal eine ganz andere finanzielle Hausnummer, was man da hinlegen muss, um an so einem schönen Turnier teilzunehmen. Und ich habe ja damals studiert, da, ja, gefühlt ist halt ein BAföG-Betrag dafür draufgegangen. Das funktioniert ja nicht. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck. Das ging nicht und deswegen haben wir gesagt, okay, wir brauchen ja einen Weg, um das möglich zu machen. Und da ging es gar nicht darum, mit Instagram Geld zu verdienen dafür, sondern es ging vielmehr darum, eben bekannter zu werden, sodass die Veranstalter dann sagen, hey, die wollen wir bei uns reiten haben, weil das kommt ja noch dazu. Du kannst ja nicht einfach nennen, sondern du fragst ja erstmal, darf ich reiten? Mhm. Also musst du erstmal Startgenehmigung stellen und so. Und wenn du halt niemand bist, dann ist es schwer, da reinzukommen. Aber wenn die deinen Namen auf dem Schirm haben, dann ist das ja schon mal viel einfacher. Und das war so dieser Hintergedanke, zu sagen, hey, es gibt viele gute Reiter da draußen, aber viele sind unbekannt. Und dann musst du dich halt so ein bisschen rausstellen.
Erwartet, dass es so viel Arbeit wird?
Nee, also dadurch, dass ich sie auch selbst nie privat irgendwie konsumiert habe, hatte ich da auch gar keine Ahnung, aber wir haben das einfach mal so, wir haben auch mit YouTube gestartet, also wir haben ja Instagram dann erst später gemacht, weil ich halt mit der Plattform eigentlich gar nichts anfangen konnte, aber wir haben gesagt, wir probieren das einfach mal, ne, und Alex hat halt immer gesagt, dann mach es doch so, wie du es gut finden würdest, weil ich ja immer gesagt habe, ich würde das doch selber nicht angucken, ja, aber dann mach es doch so, was du angucken würdest und das war ja immer dieser Lehrcharakter und genau das gab es damals ja nicht, da waren wir ja die Ersten, die so diese Nische bedient haben, die immer so einfach ein Training kommentiert haben und nicht einfach Haititai im Sonnenuntergang, sondern schwitzen zu Hause, ne, auf dem Weg zum Ziel und das war halt so unser Steckenpferd und unsere Nische, die wir dann als erstes bedienen konnten. Und das hat dann eben gut gewirkt anscheinend.
Also als ich angefangen habe, habe ich gedacht, naja, ich mache ja immer mal ein bisschen Videos dazwischen und schneide das danach. Dann wird das dann ja auch nicht viel mehr Arbeit sein, YouTube zu machen. Aber ist es halt schon, wie machst du das denn im Alltag? Also wie sieht so ein normaler Tag aus?
Ganz aktuell kann ich dir das noch gar nicht sagen, weil wir gerade auch im Unternehmen ein bisschen umstrukturiert haben, um genau das wieder besser zu organisieren für mich. Vieles läuft da aber dann abends, naja, so nach Feierabend. Also das ist nicht selten, dass ich dann halt noch bis um 10 hier am Laptop sitze und das fertig mache, weil die Pferde müssen halt erstmal Vorrang haben. Es ist erstmal der klassische Reitbetrieb zu führen und das alles kommt danach. Also ich meine so, Insta-Stories ist ja viel so Alltag nebenbei, aber auch da ist es gar nicht so einfach, das sinnvoll trotzdem mit in den Alltag zu integrieren, dass dir nicht so viel Zeit flöten geht. Also ich filme ganz viel, so dann lade ich so einen Blog hoch, dann kommt mal wieder 4 Stunden nichts und dann kommt wieder so der nächste, weil ich brauche auch die Zeit, das so ein bisschen aufzubereiten. Ne? Du kennst es selber, man will es ja nicht einfach nur so dahin rotzen, man will es schön machen. Das kostet ja die Zeit vor allem, so diese Post-Production in allen Facetten. dann kommen ja ständig irgendwie neue Features dazu, die man denkt, oh, die muss ich ja jetzt auch noch bedienen, wo ich mir schon bei so vielen Sachen gesagt habe, nee, mache ich nicht. Weil
kein Bock.
Ja, und ich kann doch nicht noch mehr irgendwie mich da reinhängen. Ich habe ja noch ganz andere Prioritäten erstmal abzuarbeiten. Aber es ist, glaube ich, auch genau die Community, die wir uns von Anfang an durch YouTube ja auch anfänglich aufgebaut haben, die das wertschätzt, die einfach sagt, ey, wir wollen gar nicht so viel Schickimicki und Tralala, sondern ne, wir wollen das ehrliche Leben, so wie es für dich funktioniert und diese Einblicke in das reale Leben und nicht zugestellt und so weiter. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich muss auch nicht jeden Trend oder sonst irgendwas mitmachen. Das passt ja gar nicht zu uns. Und wenn, dann mache ich irgendwelche trendigen Sachen so gefühlt 3 Wochen zu spät. Aber dann habe ich eine Idee, wie es für mich passt. Also dann nutze ich vielleicht so einen, keine Ahnung, Trending Sound oder sonst was, was gerade, oder so eine Art von Reel, die dann aber für meinen Content wieder funktioniert. Also dann nicht einfach sagen, schnell, schnell was mitmachen, weil dann bist du halt in der Masse und ja, es interessiert sich auch keiner dafür, sondern dann zu schauen, wie passt es dann halt zu uns.
Ja, wie wirst du denn allem gerecht? Also ich meine, wir haben jetzt drüber geredet, man muss die Videos drehen, man muss sie schneiden, man muss Hochkant machen, du machst noch quer für YouTube. Ich kenne das ja eben selber, man ist so viel am Überlegen, wie mache ich jetzt was für die Kamera, und dann sind ja aber die Pferde noch da. Dann geht der Fokus manchmal ja weg von den Pferden, was die Pferde dann natürlich auch super merken. Also wie funktioniert das für dich mit dem Fokus?
Also ich versuche einfach viel nebenbei zu machen. Also jetzt zu sagen, ich reite ja eh das Training, dann hat sich eben Alex da mit der Kamera daneben gestellt und hat einfach das mitgenommen. Klar ist es dann was anderes. Ich kommentiere dann vielleicht direkt auf Pferd so ein bisschen mehr dazu. Aber das ist ja wieder besser, als ich muss es im Nachgang nochmal als Voice-Over machen. Also dann habe ich das schon miteinander kombiniert und habe mir wieder einen Arbeitsschritt abgenommen, den ich in der Post-Production hätte, und habe das dann schon da miteinander verbunden. Also vieles ist einfach wirklich draufhalten und daraus dann im Nachgang was machen. Also, dass ich jetzt eben nicht zu sehr denke, ich muss was für die Kamera machen, sondern ich mache das sowieso und halte drauf. Und dann, also vielleicht auch manchmal der falsche Ansatz, weil dann hast du so viel Material und denkst dir, okay, was machst du jetzt da draus? Also,
ja.
Da kommst du gar nicht so zum Nacharbeiten oft. Aber ich sage immer, erstmal haben ist besser als brauchen. Weil wenn ich dann da sitze und denke, wow, ich habe eine Idee, aber ich habe kein Videomaterial dazu, dann wird es blöd, weil dann muss ich mir einen Kopf machen, wie kann ich das dann drehen und so weiter. Also wenn ich erstmal viel einfach im Alltag mitnehme, kann ich ja daraus später was machen. Dann kommt es vielleicht 2 Wochen später, aber dann kommt es wenigstens.
Das stimmt. Wie gehst du mit Kritik dabei um? Oder vielleicht auch anders gefragt, wie sehr hinterfragst du mittlerweile auch mal ein Posting oder lässt Themen vielleicht auch weg, um da gar nicht irgendwo reinzugeraten, sage ich mal?
Also ich zeige sehr viel, wie es wirklich ist. Also ich bin keine, die irgendwie was anders darstellt und verschönt. Also ich, gerade auch bei unseren eigenen Pferden, zeige ich ja auch viel, was schief geht, weil das gehört dazu. Das dürfen wir auch gar nicht wegnehmen. Ich finde das viel zu optimistisch, rosarot gedacht, wenn man sagt, ah, guck mal hier und schön und da. Ja, das ist ja das Ziel, ne? Und wenn es auch mal einen Moment so ist, ist das ja super. Aber also auch gestern ist mir die Lavar, ich komme in die Halle rein, mit 2 Stuten da noch mit, super entspannt. Dann gehen die Stuten raus und der bockt mir durch die Halle und ich fliege fast runter. Sagt, ja, das gehört halt dazu. Ne? Dann ist wieder Ordnung und dann ist wieder alles heititei. Aber die Momente gehören ja dazu. Wenn man sie weglässt, ist es ja auch nicht ehrlich. Aber ich schaue trotzdem, dass ich das, ich sag mal, so ein bisschen filter, von welchem Pferd zum Beispiel ich was zeige. Weil ich will kein Pferd in ein schlechtes Licht rücken, wenn es halt nicht meine eigenen sind. Das ist ja meine Verantwortung, das ist egal, ne? Weil da zeige ich alles ungeschönt. Aber bei fremden Pferden möchte ich ja nicht, dass der Eindruck entsteht, das ist ein schlechtes Pferd. Aber was ich dann eben mache, das nicht verheimlichen, sondern den zusammengestellten Weg dann eher zeigen. Dass ich dann eben gleich so Problem und Lösung und Ziel so in eins packe und nicht, ich zeige jetzt nur das Problem, dann ist wochenlang gar nichts, weil dann denkst du, ja, was für ein blödes Pferd. Vielleicht will ich ja eben nicht, sondern ich will zeigen, hey, das Pferd hatte die Schwierigkeit, so und so haben wir dran gearbeitet und schaut mal, wie es jetzt schon aussieht. Immer noch nicht perfekt, aber das Problem haben wir schon ganz schön gut angegangen. Und so eben auch das Bewusstsein wieder bei den Leuten für diesen Arbeitsweg zu schaffen und nicht nur das schöne Ziel, was dann vielleicht in der Prüfung präsentiert wird, im Fokus zu haben, sondern auch die schwitzende Arbeit zu Hause.
Ja, ich finde es auch super, super wichtig. Ich habe dazu auch mit Christoph Hess gesprochen, auch im Podcast, auch über Verantwortung von uns Creatoren, genau das auch im Pferdesport ja zu zeigen. Ich hatte auch irgendwann schon mal darüber geschrieben, dass es so paradox ist, ne, weil je perfekter wir das versuchen zu machen oder je perfektere Bilder wir zeigen, desto mehr wird auch erwartet, dass es so perfekt ist. Und wenn du dann eben im Training mal eine nicht perfekte Situation hast, weil es sind Pferde oder auch junge Pferde, manche verstehen Sachen noch nicht und so weiter, da gibt es ja auch Missverständnisse zwischen Pferd und Reiter und das passiert täglich in der Bahn. Nicht, dass die Leute dann denken, das darf jetzt nicht mehr so sein, das wird ja auch weiter so sein, aber ich finde es trotzdem, also auch mir fällt es manchmal schwer, Sachen dann, wie du sagst, so ehrlich zu zeigen. Ich nehme mal dein Beispiel von der jungen Stute, der Schwester von Dilawada. Letztens beim Longieren irgendwie, da springt die halt dann mal rum und so weiter. Aber du zeigst das dann trotzdem. Wie sehr siehst du auch die Verantwortung bei uns Creatoren?
Also ich finde, die Verantwortung ist vor allem, das in den Kontext zu setzen und nicht einfach nur so nach außen zu posten, sondern zu sagen, wie du sagst, so erklären, was ja vielleicht gerade passiert. Also das so ein bisschen in den Kopf zu bringen, warum ist denn vielleicht gerade eine Situation passiert? Ist es einfach ein junges Pferd im Winter, was halt auch mal ein bisschen lustig ist? Also bei uns sind einige gerade lustig. Ich longiere auch im Winter teilweise, wenn der nächste Woche gefroren wird, Castor ab. Und der ist 11, ja? Weil da kann ich mich am Anfang nicht draufsetzen. Das gehört auch dazu. Das ist auch so ein Beispiel. Es wurde mir letzten Winter geschrieben. Da hatte ich auch so den total am Abspacken an der Longe da, kurz so eben vorm Reiten mit Sattel drauf in der Story und da schreiben mir Leute, oh, und wie toll, dass ich zeige, dass ich die Pferde ablongiere. Auch die Älteren, bei uns im Stall wurden wir dafür ausgelacht. Ich sage, ihr werdet für eure Sicherheit ausgelacht, weil gesagt wird, das Pferd ist ja jetzt schon älter, das darf ja jetzt nicht mehr sein. So ein Schwachsinn. Also Leute, das ist doch egal, das ist ein Charakter von einem Pferd. Wenn die gut drauf sind, ist doch erstmal geil, ne? Also besser als stehen apathisch da in der Ecke. Und dann lasst doch einmal kurz den Clown raus und dann fühlt ihr euch sicher und könnt arbeiten. Bringt doch nichts, wenn da irgendwie was passiert. Aber genau das eben so in den Kontext zu setzen, was du jetzt auch mit Grace angesprochen hast, mit der jungen Stute da, das ist ja ganz normal. Da sieht man aber ganz krass den Unterschied zwischen Instagram und YouTube. Deswegen mag ich YouTube so. Der Algorithmus ist manchmal super nervig, brauche ich nicht sagen, ne? Das ist manchmal frustrierend. Aber da kannst du so viel schöner erklären und in der Länge ausführlich darstellen, weil wenn man nämlich sich das Video komplett, keine Ahnung, wie lang ging das, 20 Minuten, weiß ich nicht, anschaut, diese Longiereinheit am Stück und dann dagegen natürlich dieses bisschen dramatisch zusammengeschnittene Reel, wo sie am Anfang einmal kurz steigt, aber ich dann halt da stehe so, ja, Mäuschen, können wir jetzt weitermachen? So, dann trottet sie weiter, wo ich sage, ne, genau das ist doch der Umgang. So, es geht was schief, bleib cool, löst die Situation, fertig. Und nicht dann irgendwie drauf und machen und tun. Da sind wir wieder so bei der Lösung dahinter. Aber die Reaktionen sind ja ganz unterschiedlich. Nur weil es eigentlich der gleiche Inhalt ist, anders zusammengestellt. Also fand ich da ganz krass. Trotzdem, ich habe das gleiche Reel quasi als Short bei YouTube. Und da auch, YouTube-Community. Ganz anders, total toll. Irgendwie verschiedene Menschen.
Ja, das ist krass, aber ich habe auch das Gefühl, dass manche Creator natürlich es auch ausnutzen für Reichweite, ne? So dramatische Sachen, die Pferde irgendwie machen oder dann reiten sie durch den Wald ohne Helm und das Pferd steigt und das finden sie dann irgendwie toll und das ist eigentlich eine Unart dann in dem Sinne, aber es wird dann irgendwie für Reichweite genutzt.
Ja, das Schlimme ist, du musst es ja heutzutage immer ein bisschen clickbaitig aufbauen. Aber dann ist die Frage, sind die Leute bereit, sich eben zum Beispiel tiefgründiger mit dem YouTube-Video zu beschäftigen, wo alles erklärt wird und wo wirklich so eine reelle Einheit einfach am Stück gefilmt wird? Oder sind die nur für das schnelle Durchswipen und ich lasse kurz irgendwie meine Meinung da auf der Plattform? Hey, du kannst ja auch nicht allen helfen, ne? Also du kannst dich ja nicht um die Probleme der ganzen Welt kümmern, sondern... Du willst ja dann auch die Leute, die das wertschätzen, zu deiner Community zählen. Und du willst ja nicht alle da haben, weil es gibt andere Meinungen. Auch andere Meinungen sind in vielen Punkten legitim. Das muss man auch akzeptieren, man kann darüber diskutieren, aber sachlich bitte.
Absolut. Ein ganz gutes Stichwort, weil du hast ja auch den Hashtag verliebt in Pferde. Wie bist du auf den gekommen oder was willst du damit aussagen, erreichen?
Das gibt's ja schon, 9 Jahre, 8 Jahre, keine Ahnung. Auf jeden Fall war das Anfangs YouTube-Zeit, dass das entstanden ist oder so, ja, Anfangs Instagram-Zeit. Auch wieder so eine Sache, die Alex so im Kopf hatte. Also da kommen immer viele Ideen so als Gedankenblitze von ihm, weil das war ja damals genau so ein Thema, schon bevor wir Instagram und Co. gemacht haben, war ja diese Debatte bei meinem früheren Vielseitigkeitsstall, waren die Pferde 24/7 im Sommer draußen, im Winter von früh bis Abend. Und bei meinen Schwiegereltern war das genauso. Also da auch genau diese Haltungsform und trotzdem, wie ja immer gesagt wird, sind die Pferde richtig hoch im Sport gelaufen. Und das konnten ja damals immer noch sehr viele nicht verstehen, dass man das so macht. Die Pferde sind ja müde, die müssen doch in der Box wieder Kraft tanken. Und die kannst du doch nicht so lange draußen stehen lassen und dies und jenes. Ganz witzig, denn Alex, damaliger Trainer, hat eben dann auch eigentlich eher so die, ja, ich sag mal, konservativere Variante erst vertreten und hat dann eben Lumpi angefangen zu reiten, der ja immer draußen stand. Und hat dann gemerkt, boah, der hat ja eine Grundkondition und der ist ja so ausgeglichen. Denkst du so, na Mensch, bekommt das wohl her? Und dann kam totales Umdenken. Und dann hat das so, wie gesagt, weit vor Social Media so ein bisschen in dieser Region auch so zum Umdenken schon mal angeregt. Hast du gemerkt, okay, also das scheint ja doch zu gehen, ne, doch zu funktionieren. Vielleicht hat das ja auch Vorteile. Lass uns das doch mal ausprobieren. Dadurch ist das dann eben auch entstanden, so dieses Faire und der Sport. Also es geht doch, diese gute Haltung, die bestmöglichen Haltungsbedingungen gehen doch perfekt einher und bedingen ja dann auch die Leistungsfähigkeit der Pferde. Dieses Argument immer, das Pferd kann sich ja verletzen. Der kann sich auch in der Box verletzen. Der kann sich auch in der Stallgasse und in der Reithalle verletzen. Verletzungen passieren überall. Und wenn die Pferde das gewohnt sind, immer draußen zu stehen, dann sind da auch keine kurzfristigen Ausraster, ne, so zu erwarten, wo sie sich dann gleich mal auf dem 3x3-Meter-Paddock, das ist ja auch kein guter Auslauf, was ja dann immer gesagt wird, ja, der steht draußen, irgendwie einen Sehnschaden zu, sondern wenn die einen großen Auslauf haben, dann wissen die, dass die früh rauskommen. Hier ist keiner früh ungeduldig und klopft an die Box, weil die genau wissen, gleich früh, hoi, und es geht raus. Das wissen die. Die sind viel ausgeglichener, glücklicher. Also ich will hier kein Pferd reiten, was den ganzen Tag drin steht. Da ist ja so viel angestaute Energie schon auf der einen Seite, die du ja irgendwie kanalisieren musst. Und dann wird es ja auch automatisch irgendwie ein bisschen derber, weil das Pferd weiß ja auch gar nicht, wohin mit sich. Und auf der anderen Seite sind die Pferde ja auch immer in Bewegung. Ne? So dieses Thema Grundkondition, Grundtrittsicherheit und Beweglichkeit. Das kommt ja nicht davon, wenn die in der Box stehen und mal in der Führanlage gehen.
Das stimmt. In dem Thema, was glaubst du, wie weit wir schon in der Entwicklung im Pferdesport, im Bereich Pferdewohl gekommen sind?
Also es wird ja oft gesagt, früher war alles besser. Das sehe ich gar nicht so, weil gerade in der Beziehung, da war Ständehaltung Standard und so. Ne? Ich glaube, da sind wir schon sehr viel weiter. Aber trotzdem merke ich immer wieder, auch von Berittkunden, die Pferde frisch zu uns bringen, dass es immer noch, vor allem im Winter, ein großes Thema ist. Also mit Sommerweiden sind wir da, glaube ich, schon ganz gut, dass man da mal dann im Sommer wenigstens gut Auslauf hat. Aber im Winter ist es immer noch mau. Also dass dann auch einfach die Reitstallbetreiber da immer noch sehr engstirnig sind und das nicht so sehen. Aber da müssen ja auch die privaten Pferdehalter sich gegen, was heißt auflehnen, aber wenn halt da immer nur gekuscht wird und sich dem ergeben wird und gesagt wird, ach, es ist halt so, dann wird sich halt auch nichts ändern. Also diese alten Ansichten, die ändern sich ja nur, wenn, blöd gesagt, ein wirtschaftlicher Einbruch kommen würde. Es ist leider so. Also wenn dann aber alle sagen, ey, dann gehen wir in einen anderen Stall, dann würde, glaube ich, auf einmal so ein Aufhorchen kommen. Das ist, glaube ich, noch Wunschdenken, weil du hast einfach wenig Möglichkeiten, so in Ballungsgebieten oder so, dann eine Alternative zu finden. Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem. Und wenn man sich halt immer nur dann so dahinstellt, wir können es ja nicht ändern, ja, dann wird es halt auch nicht besser. Also dann dürften auch in so einem Stall wo keine Auslaufmöglichkeiten für wirklich ein bisschen Auslauf und keine 3x3 Meter Paddocks gegeben ist, dann so viele Pferde stehen. Also es ist meine Meinung, das ist wirtschaftlich schwierig, das ist auch klar, aber das war bei unserer Reitstallsuche damals zum Beispiel auch ein großes Kriterium, wo wir einige Reitanlagen angeschaut haben und gesagt haben, hier ist ja gar kein Land außenrum, also wie soll ich das denn realisieren und auch keine Möglichkeit irgendwie noch was dazu zu kaufen oder zu pachten oder sonst was. Also da waren halt so kleine Paddocks, 3 Stück für 40 Pferde, wenn ich sage, jo, das ist schwierig, ne? Also
ja.
Muss halt auch noch irgendwie zusammenpassen.
Ja, wobei, ich meine, da können wir uns jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde weiter drüber unterhalten. Ich meine, du hast dir das jetzt aufgebaut mit einer eigenen Anlage, hast dir das alles erarbeitet, das selber organisieren zu können. Ich bin ja einer von den normalen Pensionseinstellern, wobei man natürlich hier und links und rechts immer doch mal guckt, ob man irgendwie ein Häuschen mit ein paar Boxen und das doch selber macht, weil es ist sehr frustrierend. Also was zu finden, wo die Pferde genug rauskommen, wo man aber trotzdem irgendwie noch reiten kann. Also weil es ist, diese Lücke ist trotzdem, obwohl wir eigentlich schon so weit gekommen sind, obwohl wir seit Jahren drüber reden und immer wieder, ne, diskutieren, ist diese Lücke zwischen Pferde sind 24 Stunden in der Box und gehen einmal am Tag eine Stunde reiten, gehen vielleicht noch in die Führanlage. Das ist immer noch ein Standard, würde ich fast sagen. Also und im Winter hier, na, 3-4 Stunden raus, ist auch Standard. Also jetzt rede ich nicht davon, ne, wissen wir beide, wenn das jetzt total Buckelpiste ist und so weiter, müssen die da nicht raus, alles gut. Ich habe wenigstens Paddockboxen, dann bewegen die sich wenigstens ein bisschen. Aber trotzdem ist es krass, normale Boxen und trotzdem wenig Auslauf ist nach wie vor eigentlich Standard.
Ja, aber das ist eine Sache, die sich, glaube ich, nur Stück für Stück ändern kann.
Ja.
So, von jetzt auf gleich würden wir uns das alle wünschen, ist aber absolut nicht umsetzbar. Was aber wir ja auch immer wieder so ein bisschen ansprechen, du hast ja auch die Sicht des Unternehmers.
Absolut.
Wirtschaftlich nicht einfach, so eine Anlage gut zu führen mit guten Bedingungen und so weiter, mit allem, was dazu gehört. Jetzt nicht nur Auslauf, sondern allem drumherum. Aber dann wird ja auch oft schnell auf die Stalleigentümer geschimpft, weil gesagt wird, also klar, es gibt schlechte alte Ansichten, die man jetzt nicht weiter haben möchte, aber manche Sachen, gerade so in der Bauweise des Grundstücks, lassen sich halt nicht einfach mal eben ändern.
Ja, absolut.
Einfach nur geschimpft, anstatt dann trotzdem gemeinschaftlich zu sagen, ey, wir wollen doch alle was Besseres für unsere Pferde, lasst uns doch mal mit anpacken. Na, das heißt ja nicht, dass man dann auch als Stallbetreiber seine Leute ausnutzt, seine Einsteller, aber einfach halt zu sagen, hey, das ist halt bei uns genauso, wir sagen, jeder muss mit anpacken, weil dann ist es für alle leichter und für die Pferde besser. Und es wird nicht zu viel für jeden, sondern jeder hat so ein bisschen seine Aufgaben, wo ja dann auch wieder Kapazitäten für größere Sachen frei werden. Das muss man auch mal so sehen. Oder dass man sagt, man investiert als Gruppe von Einstellern einmal in eine Bodenbefestigung auf dem eigenen Paddock. Da muss man natürlich Lösungen finden, was ist, wenn jemand geht oder wie sind was, ne? Aber da so ein bisschen auch proaktiv so nach außen zu gehen und sich selbst, auch wenn man es nicht mit der eigenen Anlage machen kann, aber sich selbst trotzdem für die Pferde im Rahmen einzusetzen, ich glaube, dann wäre da schon viel im Kleinen, in der Summe dann im Großen getan.
Ja, absolut. Zum Abschluss, weil wir sind fast am Ende des Podcasts angekommen, haben wir natürlich noch die Frage, gibt es einen Traum, den du dir im Reitsport noch erfüllen willst?
Also ich, so allgemein gesprochen, will ich schon gerne wieder in der Vielseitigkeit dann auch in den größeren Vielseitigkeiten Fuß fassen. Also da habe ich ja jetzt zumindest schon mal 2 Pferde, die ja also mit meinem eigenen sowieso lang, aber auch mit Amino langfristig bei mir sind. Und wer weiß, was dann daraus noch für Nachfolger kommen werden. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt in allernächster Zukunft hier komplett als Vielseitigkeitsstall umbauen kann, weil dann müsste ich noch ein bisschen Grundstück dazu kaufen für eine eigene Geländestrecke. Das wäre auf jeden Fall ein Traum, das noch zu machen. Aber realistisch betrachtet muss ich dafür noch ein bisschen arbeiten.
Du bist ja noch jung.
Ja, aber das ist schon einfach so aus dem Herzen heraus so ein Traum, wo ich jetzt gerne wieder hinarbeiten möchte.
Sehr gut. Das ist gut für einen Vielseitigkeits-Podcast, das als Abschluss zu haben. So, und jetzt habe ich noch quasi zum Schluss des Podcasts habe ich 3 kleinere Fragen eingeführt, die ich quasi jedem stelle. Was bedeutet Pferdesport für dich?
Pferdesport bedeutet für mich gemeinsam mit dem Partner fährt, sich weiterzuentwickeln und dabei aber vor allem auf die Bedürfnisse des Pferdes zu achten. Also nicht einfach nur den eigenen Egoismus im Sport weiterzubringen und zu fördern, sondern immer zu schauen, was ist sportlich gesehen zwar ein positiver Anreiz, um sich weiterzuentwickeln, aber dabei immer das Pferd im Blick, kann das Pferd das auch leisten, möchte das Pferd in diese Richtung gehen oder ist vielleicht auch eine andere Richtung, auch wieder mit einem sportlichen Anreiz, die richtigere für das Pferd.
Wenn die Lavar sprechen könnte, was würde er über dich sagen?
Oh, die Kleine ist ganz sympathisch. Komm, wir machen das mal. Ich habe den ja von klein auf. Also wir haben den als Fohlen gekauft und wir haben den als knapp Zweijährigen schon zu uns geholt, weil ich genau diese anfängliche Verbindung erarbeiten wollte. Und das ist voll aufgegangen. Der ist auch sehr auf mich fixiert. Also der weiß auch, dass er sich bei mir anders benimmt als bei anderen. Da probiert er vielleicht mal ein bisschen frecher zu sein, weil wir weiß auch trotzdem, dass es da auch Grenzen gibt und dass er sich aber auch in den Grenzen frei bewegen darf. Und so dieses, ich sage immer, positive Macho sein. Ne? Der kommt so rein und sagt so, hier bin ich, ohne jetzt zu doll zu sein. Aber der ist einfach präsent und will zeigen, wer er ist und was er kann. Und das macht er, glaube ich, schon sehr gerne mit mir zusammen, weil gerade so die ersten Turniere letztes Jahr, da hat er das halt total bewiesen. Also der hatte ja super wenig Erfahrung und hat einfach, ja, okay, machen wir. Klar, du sagst das, dass ich hier auf Gelände so über den Schweinerücken durch das Wasser, ja, alles klar, ich mach das mal. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich mach das.
Letzte Frage, welchen Menschen in der Vielseitigkeitswelt sollte ich unbedingt mal in den Podcast einladen?
Oh, die Frage ist, wen hattest du noch nicht? Du hattest ja schon so viele.
Ah, ja, aber es ist trotzdem recht spannend, wer wen so, ja, weiß nicht, inspirierend findet oder in dem Bereich irgendwie denkt, dass er was Gutes zu sagen hat.
Was ich letztens richtig cool fand, kurz zwischendurch, war mit Julia über Mandy, weil da habe ich eine Stute von mir, die jetzt gerade ausgezogen ist, voll drin gesehen. Also genauso dieses so ein bisschen im Management speziell, aber dann eigentlich total viel drin, aber man musste genau wissen, wie man die zu nehmen hat und so. Das fand ich richtig gut.
Wer war denn damals dein Bundestrainer?
Fritz Luther. Fritz Luther ist doch eine gute Idee.
Ja, den hatte ich tatsächlich auch noch nicht. Ich glaube, den hat auch noch keiner genannt, aber ich hatte ihn schon mal irgendwann auf der Liste. So, er ist ja jetzt, glaube ich, seit wenigen Jahren erst raus.
Ja, genau. Fritz, der kennt mich halt auch wirklich seit ganz, ganz klein. Also ich bin da auch mit 8, glaube ich, das erste Mal Lehrgang bei ihm geritten. Er war immer einmal im Jahr Bundestrainer-Lehrgang in Sachsen, wo der da war. Und ich habe da letztens, oh, das muss ich mal raussuchen. Ich weiß nicht, ob ich das auf der Festplatte hier habe. Ich glaube, pass auf, da kommt ein Throwback dazu. Das schneide ich. Da bin ich eben diesen Rapphengst geritten, den Welschhengst. Und wirklich, ich hatte ja keine Ahnung, was ich mache. Ich war ja völlig überfordert. Weißt du, ich wurde da auf diese Geländestrecke geschickt. Ich habe zu Hause mal 3 Baumstämme gemacht. Das war so mein Leistungsstand. Und dann ging das da mit Billard hoch, runter und dies und jenes. Und diese kleine Momo ist einfach nur so dahin geritten. Keine Ahnung, was sie macht. Das ging und vieles ging nicht. Und dann war das so lustig. Also wirklich, das muss ich mal raussuchen. Hat auch so die Kommentare von ihm so live aus dem Leben. Aber ich wollte eigentlich letztes Jahr auch einen Lehrgang bei ihm reiten mit Dila War. Das war über den BWR, über die Bundesvereinigung von den Berufsreitern. Aber da hat Dila War diesen Abszess da gehabt. Deswegen konnte ich da leider nicht hinfahren. Da habe ich mich echt drauf gefreut. Aber gut, dann kommt die Chance irgendwann anders.
Genau. Cool, Momo, vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Themen gehabt und vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich kenne Momo nun schon seit einigen Jahren. Wir sehen uns auf Events, wir tauschen uns ab und zu mal aus und trotzdem waren einige Sachen total neu für mich. Ich wusste gar nicht, wie intensiv sie wirklich Vielseitigkeit geritten ist und wie sehr sie eigentlich dafür brennt. Da kommen so viele Emotionen hoch. Ich glaube, wenn sie jetzt mal wieder Blut leckt mit den 2 bis 3 Pferden, dann wird sie das wohl nicht mehr loslassen, egal wie aufwendig das im Vergleich zum Springsport ist. Und ich muss auch meinen Hut ziehen, wie sehr sie sich das alles aufgebaut hat. Nicht nur mit dem eigenen Hof, sondern eben auch mit YouTube und Instagram. Das ist so krass, wie sehr sie das durchzieht. Das ist so viel Arbeit mit den ganzen Videos. Und ich glaube, sie macht ja 2 Videos pro Woche bei YouTube. Klar, sie hat auch mit der Anzahl Pferde natürlich super viel zu erzählen, aber das muss man auch erstmal alles schaffen. Also Hut ab! Danke an Stübben für die Unterstützung dieser Folge. Die Stübben Geländegamaschen Evolution Cross Country Hybrid vereinen höchsten Schutz, geringes Gewicht, also nur 285 Gramm und natürliche Flexibilität. Perfekt für anspruchsvolle Gelände und Vielseitigkeitsbedingungen. Sie kosten nur 119 Euro pro Paar und sind direkt über den Stimmen-Shop verfügbar. Alle Infos und den direkten Produktlink findet ihr in den Shownotes. Was kommt als nächstes? Ja, es bleibt spannend, wie immer, und voller neuer Themen und Einblicke. Ich spreche nächste Woche, also recht kurzfristig für die nächste Folge, mit Claudia Kirchfeld. Sie ist Förderpatin in der Stiftung Deutscher Pferdesport, Pferdebesitzerin und auch maßgeblich beteiligt oder Gründungsmitglied am CBV, dem Club der Besitzer von Vielseitigkeitspferden. Ich bin gespannt, was sie darüber erzählen kann, wie es ist, so Pferdebesitzer zu sein, wie wichtig Pferdebesitzer sind und wie es überhaupt zu diesem Club kam und was sich daraus entwickeln kann und soll. Von dem Bereich des Reitsports wird hier oft zu wenig erzählt und daher gehen wir in der nächsten Podcast-Folge da mal rein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich riesig über eine Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, dass noch mehr Pferdesportfans diesen Podcast auch entdecken. Folgt mir auch gerne auf Instagram, um keine Neuigkeit zu verpassen. Bevor wir zum Ende kommen, der Podcast bleibt natürlich kostenlos und das soll auch so bleiben. Wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, könnt ihr mir gerne über PayPal an podcast@julis-eventa.de einen virtuellen Kaffee oder eine Möhre für die Pferde spendieren. Jeder Euro hilft und zeigt mir, was euch der Podcast bedeutet. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Vielen, vielen Dank und auch danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, wie immer am Donnerstag. Stay tuned!
Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 5.